Vielen Dank, lieber Stefan. Vielen Dank, liebe Michaela, auch für die Einladung und dir, Stefan, für die freundliche Einführung zu diesem Vortrag. Liebe Studiumgenerale, Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank fürs Kommen heute Abend in der wirklich fast letzten Vorweihnachtszeit, in den letzten vorweihnachtlichen Tagen, wo man noch so vieles andere zu tun und zu besorgen hat. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie hier sind, und freue mich auch, in diesem wunderbaren Hörsaal hier sprechen zu dürfen. Wie ist das akustisch? Bin ich bis in die hinteren Reihen verständlich? Das scheint der Fall zu sein. Was ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein...
Ja? Ein kleines bisschen lauter.
Noch lauter? Ja, ich kann...
Es wurde erbeten.
Ja, ich kann sonst selber auch noch was zulegen. Als Pastorensohn ist man das gewohnt, so eine Kirche auch bis in die letzten Winkel abzustauben. So ist es aber, glaube ich, laut genug. Ja, Peter Handke und seine Reiseschriften, was erwartet Sie? Drei Teile. Ich habe das so ein bisschen gegliedert, indem ich zunächst nach der Bedeutung des Reisens und des Stationärseins bei Peter Handke frage. Das wäre der erste Teil. Das zweite ist dann eine Besichtigung seiner Reisetagebücher, seiner Reisenotizen, und der dritte Teil beschäftigt sich dann mit dem umfangreichen Roman Mein Jahr in der Niemandsbucht. Zunächst einmal also stationäre und mobile Schreibexistenz. Im Werk Peter Handkes verbinden sich seit vielen Jahrzehnten eine dezidierte Haltung der kulturellen und geografischen Internationalität, das heißt des Interesses für verschiedenste europäische und außereuropäische Regionen, Landschaften und Orte, und ein mit eigenwilligen literarischen Formen arbeitendes Repertoire der erzählenden und beschreibenden, meist kleinräumig und langsam vorgehenden Bewegungsmuster. Handke ist nicht nur als Person ein emphatischer Fußgänger oder vielmehr zu Fuß gehender, er kultiviert zugleich auch eine betonte Aufmerksamkeit für diejenigen Formen der Welt- und Wirklichkeitserfahrung, die aus der Bodennähe und Erdzugewandtheit des langsam voranschreitenden Gehens der Fußgängerschaft ihre Formen gewinnen. Und das gilt übrigens auch für das Handgelesen, obwohl das zum Teil recht voluminöse Werke sind, muss man sich auch da zur Langsamkeit zwingen, fast als habe man es mit Gedichten zu tun. Die Übersetzung der Reiseerfahrungen des Fußgängers führt besonders in den späten Romanen Niemandsbucht oder Bildverlust, aber auch Der große Fall, zu einem fast sperrigen Duktus der Beschreibungsprosa, die nur mehr wenig an bewegter Handlung zulässt und mit einer betont pedestrischen Langsamkeit voranschreitet. Doch gehören in Handkes Werk die stationären und die bewegten Schreibformen zusammen, als Kehrseiten einer gemeinsamen Haltung der Weltzugewandtheit. Dabei spielt der biografische Umstand, dass sich in Handkes Sozialisation und Lebensgeschichte Phasen längerer sesshafter Ortsgebundenheit mit solch einer ebenfalls über bemerkenswert lange Zeiträume aufrechterhaltenen Reisetätigkeit abwechselten, ersichtlich eine mehr als nur äußerliche, die Wahl von Schauplätzen und Handlungssegmenten beeinflusst habende Rolle. Der 1942 geborene Handke, also im kommenden Jahr feiert er seinen 75. Geburtstag, war nach seiner in Südkärnten, Griffen, Tanzenberg, Klagenfurt verbrachten Schulzeit und den Grazer Studienjahren mit den ersten literarischen Versuchen im Forum Stadtpark mehrheitlich nicht mehr in Österreich ansässig, sieht man einmal von dem Salzburger Wohnsitz auf dem Mönchsberg in den 80er Jahren ab. Die gewählten Aufenthaltsorte sind einerseits betont großstädtisch und von künstlerischen wie intellektuellen Kontakten bestimmt, so wechseln Ende der 60er, Anfangs der 70er Jahre in rascher Folge die Wohnorte Düsseldorf, Berlin, Paris und Kronberg bei Frankfurt, wobei Paris schon eine Art Grundton in diesem Wechsel darstellt. Andererseits zieht sich Handke gerne und wiederholt in ländlich abgelegene Regionen zurück, um in der temporären Schreibeinsamkeit sich auf ein singuläres Werk konzentrieren zu können. Seit seinem Sommeraufenthalt im Juli und August 1964 auf der jugoslawischen Insel Krk, die schwer auszusprechen ist, weil sie nur aus Konsonanten besteht, der in Handkes Selbstzeugnis, also dieser Aufenthalt, und in seinem Werk dann auch immer wieder Erwähnung findet, weil er mit der Entstehung des Romanmanuskripts Die Hornissen für den Autor zum eigentlichen literarischen Durchbruch wurde. Seither also gehört für Handkes Schreib- und Lebensökonomie die möglichst ungefilterte Erfahrung eines elementaren Landschaftsraums zu den wichtigsten produktionsästhetischen Leitvorstellungen. Was sich damals auf Krk für die Selbstfindung des Autors als ungeheuer hilfreich und fruchtbar erwiesen hatte, der Aufenthalt unter freiem Himmel, in den Bergen und am Wasser, die Reduktion des äußeren Lebens auf eine schmale Basis unmittelbarer Subsistenz, das Fernrücken gewohnter Sozialkontakte, dies nimmt in Handkes Schriftsteller-Dasein in der Folge die dauerhaft vorbildliche, erstrebenswerte Bedeutung des idealen Schreibrefugiums an. Am Roman Die Wiederholung lässt sich ermessen, von welch folgenreicher Wirkung für den jungen Mann allein schon der Schritt über die Grenze nach Jugoslawien, der Eintritt in eine andere Sprachwelt und Gesellschaftsordnung gewesen sein musste. Denn mit diesem von den eigenen Beinen getragenen Schritt über die Grenze hin erformt dann den Eigennamen des Protagonisten Kobal und das Grundbild der Wiederholung, avanciert die Bewegung des Gehens zur Grundkonstante der Beschreibung von Landschaft. Schon von den geografischen und biografischen Anfangsgründen her waren es vor allem die kargen Landschaften der slowenischen und istrischen Kalkgebirge zwischen Kärnten und der Adria, die als Peter Handkes erste eigenständige Entdeckungen in der weiten Welt ihm die Freiheitsgewinne des Reisens vor Augen führten. Eine solch prägende Vorstellung geografischen Fasziniertseins, gleich seiner tief eingesenkten Liebe, die nicht mehr in Frage zu stellen ist, kaum je noch durch andere Formen des Reisens und Erfahrungen der Fremde gesteigert werden kann. Im Jahr 1972 machte Handke mit zwei schmalen autobiografisch rundierten Prosawerken Furore. Zum einen war dies der nach einer USA-Reise entstandene kurze Brief zum langen Abschied und zum anderen die auf den Suizid der eigenen Mutter antwortende Erzählung Wunschloses Unglück. Mit beiden Texten betrieb Handke eine riskante Öffnung des Schreibens für den eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungsraum, der damit zum literarischen Material wurde und avancierte so zum Musterfall der von den Kritikern proklamierten Stilrichtung einer neuen Subjektivität. Eines dieser Schubladen-Etiketten. Auch der kurze Roman Die Stunde der wahren Empfindung und der auf einer Erzählung basierende von Handke selbst produzierte Film Die linkshändige Frau, die beide die Stadt Paris zum Erfahrungshintergrund haben, folgen dem Gestus der peniblen Selbstbeobachtung. Der Film Die linkshändige Frau rückt sogar das Haus des Autors und dessen Umgebung als Schauplätze in den Blickpunkt, verfremdet aber die autobiografischen Rollenmuster durch gegengeschlechtliche Besetzungen. Bei ebenfalls hohem persönlichen Erlebnisanteil delegiert die Stunde der wahren Empfindung Handlungsfunktion und Perspektive an den fiktionalen Protagonisten Gregor Keuschnick, auf dessen vertraute Figur Handke auch in späteren Prosawerken zurückgreift. Mit dem Reiseroman Der kurze Brief zum langen Abschied hatte Handke erstmals eine Art Roadmovie zum Handlungsgerüst des Erzählens gemacht. Der durch Handkes eigene Lesereise zusammen mit Alfred Kollerich angeregte Grundeinfall des Buches besteht darin, einen jungen Schriftsteller, beginnend an der US-amerikanischen Ostküste eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten unternehmen zu lassen, teils auf der abenteuerlichen Flucht vor der Verfolgung durch die ihm mit Mordgedanken nachstellende Ex-Geliebte, teils in freier Nachgestaltung des mythischen Zugs nach Westen, von dem schon die großen amerikanischen Gründungslegenden bis hin zum Western immer wieder erzählt hatten. Seit Handke 1967 bei der Gruppe 47-Tagung in Princeton mit provozierenden Zwischenbemerkungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, war der amerikanische Schauplatz zu einer Art Joker des eigenen Selbstentwurfs geworden. In den durchaus widerstreitenden Masken als Autor der Beat Generation, als feminin wirkender Zartgeist oder als Angry Young Man. Ende der 70er Jahre gelangte, nachdem Handke in kurzer Zeit im Literaturbetrieb schon fast alles erreicht hatte, unter anderem 1973 bereits den Büchnerpreis, seine Karriere an einen seltsamen Knick, bei dem wiederum ein Amerika-Reiseerlebnis zur katalysierenden Erfahrung werden sollte. Im Frühjahr 1978 brach Handke zu einer großen, mehrere Monate umfassenden Reise auf, die ihn unter anderem nach Spanien, Italien, Slowenien bis nach Japan und dann weiter nach Alaska, nach Kalifornien und an die Ostküste führte. Der Autor begleitet und kommentiert seine Reise in fortlaufenden Aufzeichnungen und längeren beschreibenden Skizzen. Große Teile dieses Notizenkonvoluts betreffen die letzten nordamerikanischen Reiseerfahrungen und Stationen, die wiederum zu Schauplätzen seines nächsten großen Romanprojekts werden sollten. Charakteristisch ist dabei abermals die Zusammenziehung von abgelegenen Landstrichen und dicht bevölkerten Metropolen. Zunächst verbringt der Autor einige Zeit in der äußersten Abgeschiedenheit Alaskas. Im Anschluss mietet er sich für etliche Wochen des einsamen Schreibens in das als Hiding Place genutzte New Yorker Hotel Adams ein. Wie in den 60er Jahren Slowenien und die jugoslawische Adria zum Vehikel der Befreiung, so wird nach den Jahren des Erfolgs und der Anerkennung diese Reise an die äußeren und inneren Grenzen zum Auslöser einer krisenhaften Selbstbefragung. Handke hatte sich auf die Alaska-Erfahrung intensiv vorbereitet, indem er geologische Handbücher konsultierte und bereits für den als Geologen konzipierten Protagonisten des Romans eine Liste von Fachausdrücken zusammenstellte. Seine unterwegs geführten Reiseaufzeichnungen nehmen ausführliche, bildhafte Beschreibungen zu der in Alaska beobachteten Landschaft auf, zu den Bodenverhältnissen, dem Wasser und Eis des Yukon und auch zu den Verkehrsmitteln. Zahlreiche dieser in den Reiseheften festgehaltenen Aufzeichnungen, vor allem die Beobachtungen, Erlebnisse und Reflexionen, die Handke im von August bis Oktober 1978 geführten Notizbuch 16 niederschreibt, finden hernach Eingang in den vom Autor als Erzählung publizierten Roman »Langsame Heimkehr«, der vom Alaska-Aufenthalt des Geologen Valentin Sorger und dessen Abreise und allmählicher Rückkehr nach Europa, also Sorgers langsamer Heimkehr, handelt. Alaska ist für den Protagonisten Sorger und zuvor für den Reisenden Peter Handke selbst nicht nur eine Destination extremer geografischer Ferne und klimatischer Alterität. Die Gegend am Yukon fungiert vor allem als eine Landschaft, deren geografische Struktur ungeheure Aufschlüsse bietet über die Kräfte, Elemente und Formen der früheren erdgeschichtlichen Zustände. Die Vorzeitformen ist der erste Teil der hieraus entstehenden Romanerzählung überschrieben und so sollte zeitweilig auch der Gesamttext heißen. Das darin vom Protagonisten projektierte geologische Werk wiederum trägt den Arbeitstitel einer Abhandlung über Räume. Auch der provisorische Werktitel »Das Raumverbot« illustriert die emotionale Aufladung der geografischen und geologischen Dimension. Hankes Notizbuch erprobt in der Auseinandersetzung mit dieser urtümlichen Landschaft zwei einander entgegengesetzte und doch ergänzende ästhetische Methoden der Annäherung. Zum einen ist da der Blick aus dem Flugzeug, das in der Region zu den alltäglichen, unverzichtbaren Verkehrsmitteln zählt, mit dem sich dank der gewonnenen Höhe des Abstands die Grundzüge der Landschaft auf eine abstrakte, klare Umrisse und Formen ausbildende geometrische Ordnung beziehen lassen. Vom Flugzeug aus. Flüsse, die völlig unter einem seltsamen hellgrünen Pflanzenwerk fließen, Mäander in der Landschaft, auf den Sedimenthügeln herausgewitterte Felsenburgen und wieder der rasch strömende, unvorstellbar breite Yukon. Zum anderen, also neben diesem Blick aus dem Flugzeug, enthält das Reisenotizbuch Aufzeichnungen, die sich der Close-up-Ästhetik größtmöglicher Nähe zum Boden und dessen kleinräumigen Strukturen bedienen, um anhand der Betrachtung und Auswertung scheinbar unbedeutender Spuren eine nicht minder atemberaubende Mikrodimension des landschaftlichen Geschehens aufzuschließen. Statt in Hunderten von Metern Flughöhe befindet sich das Auge des Beobachters nun im Erdreich und am Flussufer, gleichsam mit der Erdoberfläche in ihrer optisch-geologischen Feinkörnigkeit auf Tuchfühlung. Unter dem Wasser des Yukon Sandrippen, rhythmisch, ein Ast tief im Sand streckend, wippt tatsächlich in der Strömung auf und nieder. Die kleinen, wie eine Schrift daliegenden Zweige, da wo der Strom wie in Zeilen gesunken ist, obenauf eine Serie von Sandapartments, zwischen den Zweigen ein großes gelbes Blatt. Sandflächen, wo das Wasser stand, eben und narbig mit dem sinkenden Wasser, werden die Rillen eingeebnet. Über den Rillen ist auch das Wasser wie gerillt, macht sogar winzige Wirbel und Schnellen. Man könnte nun in der Alaska-Prosa die Dualität der auf die Landschaft gerichteten Perspektiven von Luftraum und Erdraum als Divergenz zwischen den großen strategischen Formlinien und den kleinen taktilen Anhaltspunkten interpretieren, sodass die Funktionen der poetischen Ordnungsstiftung von oben und der empirischen Materialgrundlage von unten säuberlich voneinander getrennt blieben. Doch zeigen die ausgewählten Textproben, dass eine solche Aufteilung den durchaus dramatischen Gestus des Beschreibungsvorgangs in seinen beiden Dimensionen des Ferne- wie des Näheblicks verfehlen würde. Aus der Luft und am Wasser ist der Beobachter auf eine verstehende, die Formwerdung nachvollziehende Beschreibungsweise bedacht. Und es ist der bis auf in die kleinsten Mikrofasern des Randverlaufs von Strom und Ufer eintauchende Blick, der das aus der Luft geschaute elementare Schöpfungsgeschehen von Wasser und Land nachmodelliert. Mit der Versenkung ins Detail entdeckt Hankes Beschreibungskunst eine vom Fließgewässer, von Sandkörnern und Pflanzenteilen geschaffene grafische Gestalt, die derjenigen von Zeilen und Schriftzeichen ähnelt. Die Formenkunde der aus Stein, Sand, Holz, Eis und Fließwasser sich immer wieder neu ordnenden, umgestaltenden Narbigkeit der Erdoberfläche lässt den Schriftsteller etwas erkennen, was in vielen der folgenden Erzählwerke und Reiseerkundungen als Motiv wiederkehrt, die Schriftbildlichkeit der Landschaft. Hier am nordwestlichen Rand des amerikanischen Kontinents auf kleinstem Raum zutage gefördert. Beim Abzeichnen von Erdbeschaffenheit, Gesteinen und Landschaftsformen wurde Sorger jedes Mal überrascht, wie viele Formen sich da zeigten. Außerdem kam ihm jede Gegend erst näher, indem er sie möglichst getreu und ohne die in seiner Wissenschaft üblich gewordenen Schematisierungen und Weglassungen Linie für Linie nachzeichnete. Und er konnte dann, wenn auch nur vor sich selber, mit gutem Gewissen behaupten, dagewesen zu sein. Es ist die besondere Leidenschaft und Gabe des Geologen Sorger, so dann die Romanfiktion, beim Abschied nehmen all diese geradezu sprechenden Erdformen grafisch nachzubuchstabieren. Womöglich aber war es dann auch wiederum die Detailversessenheit des morphologischen Blicks, die die Transposition der Alaska-Reisenotizen in ihr Romanprosa so unendlich mühselig werden ließ und Handke bei seiner New Yorker Schreibarbeit immer neue Anläufe abverlangte. Jedenfalls erlebte er diese Wochen im Hotel Adams Ende des Jahres 1978 und der besorgt auf einen Kurzbesuch angereiste Verleger Siegfried Unsel sah dies wohl ebenso als eine der schwersten Schreibkrisen seines Schriftstellerlebens überhaupt. Der Titel des Romans ist aus dieser mühevollen Arbeit des Nachbuchstabierens hervorgegangen. Eine langsame Heimkehr in die Souveränität der Sprache, eine langsame Heimkehr auch zu einer sesshaften Existenz. Ein Sorger, ein Sorgender im existenziellen Sinn wird der langsam Heimkehrende des Romans seinerseits dadurch, dass er die Gestaltungskrise des Autors an sich selbst erfährt, sie innerhalb der literarischen Form nochmals durchlaufen muss. Losgelöst von seiner Polarlandschaft verliert Sorge auf der Rückreise durch Kalifornien und Colorado sein Raumgefühl. Er hört für eine kurze, aber bedrohliche Phase auf, sich als Bewohner der Erde und des Bodens begreifen zu können. Handke erzählt die eigene existenzielle Verunsicherung als den Abgrund eines Geologen-Albtraums, orientierungslos zu sein. Ausgerechnet in der Enge einer großstädtischen Kaffeebar wird das von Sorge ersehnte und zwischenzeitlich verlorene Ideal einer intensiv erlebten Ortsfühligkeit, die den Erdboden als Schauplatz und Ereignis von Gestaltungsprozessen erlebt, für den Geologen wieder physisch spürbar. Nicht nur die Schrammen der Tischplatte, auch der Boden des Coffeeshop ahmte die Oberflächengestalt der Erde nach. In plötzlich aufleuchtender Erkenntnis wird ihm die Geschichte der Erdoberfläche, ihr Geformtsein durch Tiefenspannung und durch die Erosionskräfte von Wasser und Wind auf ganz haptische Weise zugänglich, als Erfahrung des eigenen Körpers. Von nun an weiß Sorger, weiß auch sein Autor wieder oder neu, dass und wie er an der großen Formengeschichte der Erdoberfläche teilhat. Der Bruch mit dem die in diesem Roman erreichte und überstandene Zäsur im Schreiben Handkes blieb auch in den folgenden Werken spürbar. Man hat die aus dieser Wandlung hervorgegangenen Erzählwerke sogar von der mit dem Geologen Sorge erreichten Aufmerksamkeit für die Erdformen her als geopoetische Prosa bezeichnet. Vor allem die Lehre der Sainte-Victoire, Handkes Südfrankreich-Studie auf den Spuren der Bergbilder Cézannes und sein Slowenien-Roman Die Wiederholung, der mit epischer Kraft das frühe Reise- und Fluchtland im Süden evoziert, treten in das ästhetische Konzept dieser morphologischen, nachmodellierenden Landschaftspoetik ein. Einen stationären Haltepunkt in diesem Reiseleben bilden dann die Salzburger Jahre, als Handke auf dem Mönchsberg im sogenannten Kuppelwieser Schlössel seine Wohnung mit dem nachmals berühmten Felsfensterzimmer bezog. Dieses Schreibdomizil am Mönchsberg 17, in dem während der ersten Nachkriegsjahre auch der Komponist Gottfried von Einem sowie für kurze Zeit auch Bert Brecht Logis genommen hatten, wird zum Ausgangspunkt einer wirklichkeitsbegierigen Auseinandersetzung mit der unmittelbaren, den Beobachtungsposten des Schriftstellers umgebenden Stadttopographie. Von den ausgiebigen topografischen Erkundungen Handkes zehren unter anderem der Roman »Der Chinese des Schmerzes« und die Erzählung »Nachmittag eines Schriftstellers«, auch noch der spätere Roman »In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus«. handgezeichnet die Verlaufslinien seiner täglichen Spaziergänge auf, die kleinen Begegnungen und Entdeckungen, vor allem an den ausfransenden Rändern der Stadt, dort, wo etwa ein kleiner kanalisierter Bachlauf die Kehrschleife am Endpunkt der Buslinie oder die Ausfallstraße zum Flughafen das eher ungeordnete Ende des städtischen Siedlungsgeflechts anzeigen. Als der Schreiber aus Salzburg beginnt, die Schwerkraft seiner Sozialverhältnisse und seine Zentralperspektive dem geografischen Koordinatensystem Handkes wie ein heimatliches Siegel einzuprägen, gewinnt in der Lebens- und Arbeitsweise des Schriftstellers der Modus der Rastlosigkeit für eine Zwischenphase von erheblicher Dauer wieder die Oberhand. Zu Fuß voran, überall unterwegs, die Erdformen und der Weltverkehr. Zwischen Spätherbst 1987 und Frühjahr 1990 war Handke überwiegend auf Reisen, die ihn durch viele Länder Europas brachten und mehrmals um die ganze Welt. Im Unterschied zu den tagebuchartigen Begleitnotizen, wie sie Handke Mitte der 70er Jahre begonnen und in mehreren Auswahlbänden bis dahin veröffentlicht hatte, halten seine Aufzeichnungen ihn während dieser Monate und Jahre des Unterwegsseins meist in einem kleinen, markanten Abstand zwischen Erlebnis und Niederschrift. Es wird, so der Autor im Vorwort zur Publikation dieser Reiseaufzeichnungen unter dem programmatischen Titel »Gestern unterwegs« in dieser Prosa ein Übergang vollzogen vom puren Mitschreiben zum nachträglichen, leicht zeitversetzten Notieren. Von dem, was jetzt geschieht, zu dem, was gestern geschah und vorgestern, vor einigen Tagen oder vor einer Woche. Das Temporaladverb gestern leitet unzählige der Eintragungen ein, die nur selten mit genauem Datum, etwas häufiger immerhin mit geografisch identifizierbaren Ortsangaben versehen sind. In loser Folge lassen sich in den Anfängen der meist nur ein oder zwei Abschnitte langen Einträge alle möglichen Schattierungen des Reiseeindrucks von gestern auffächern. Gestern mit Fragezeichen, gestern als Gewohnheitsspur, der gestern wiederholte Gang zum Bahnhof, der Erzählanfang, gestern Abend, das mit Globetrotter-Attitüde fallengelassene gestern in Anchorage oder einfach das knappe Aufmerksamkeitsheischende gestern mit Doppelpunkt bis hin zu der die eigene Schreibpraxis ironisch kommentierenden Reflexion. Und wieder ein Gestern. Die Wiederholung des Leitworts wird zur Erkennungsmelodie eines Stroms der Tage und Zeilen, die nur im Wechsel beständig sind. Zum Leitmotiv wird der Auftakt vieler der Eintragungen in Verbindung mit dem Lokaladverb unterwegs, das wie eine Selbstverständlichkeit im Rhythmus der vielen berichteten Fahrten und Ortswechsel mitschwingt. Gestern unterwegs, da konstituiert sich so etwas wie ein temporäres, provisorisches, neues Existenzgefühl, ein Lebensabschnitt eigener Art. In der Tat bilden diese drei Jahre, diese Zeitspanne des Reisens, ein in Handkes Lebensgeschichte und Werkchronik singuläres Intervall ohne festen Wohnsitz. Und der unablässigen, wahrhaft weltumspannenden Mobilität. Handke reist mit kleinem Gepäck, das er jederzeit schultern und auf einen Fußmarsch mitnehmen kann, in scheinbar zufälliger Folge durch eine Vielzahl von Ländern. Unter den bereisten Gebieten finden sich zahlreiche bereits früher erkundete Destinationen. Ausgiebig und wiederholt durchstreift Handke die Landschaften Oberitaliens, hauptsächlich Friaul und Venetien, das Hinterland des Karst, hält sich mehrfach in Kärnten und in Slowenien auf, wiederum mit dem geografischen Schwerpunkt der vertrauten Karstalpen und der geliebten Adriaküste, wo er in die Reminiszenzen früherer Aufenthalte und Werke gerät. All dies sind schon seit langem seine Landschaften, denen er Besuche abstattet wie alten Bekannten oder der entfernten Verwandtschaft, bei der man von Zeit zu Zeit nach dem aktuellen Befinden schaut. Mit Hölderlins Gedichten und dem Thema seines eigenen Theaterstücks »Das Spiel vom Fragen« ist Handke in Griechenland zum heiligen Orakel von Dodona unterwegs, dem Fragezeichenort, und prüft sich, bin ich in Fragenot? Habe ich überhaupt eine Frage? Er reist weiter an den Schauplatz des antiken Wettkampfortes Olympia und mustert das Regenwasser in den Rillen der Startschwelle des Stadions. Prosaische Zeichen unerdenklich weit zurückreichender Geschichtlichkeit. Bilder und Tage schieben sich zu einem Konvolut subjektiver Assoziationen ineinander, dessen figurative Muster sich der klaren zeitlichen Ordnung verweigern. Allmählich, im Versuch des Zurückdenkens auf der Reise jetzt, frage ich mich schon, wo waren doch die hohen Gehsteige, die mich an Oxford, Mississippi erinnerten, an den April 1966? Antwort, das war in Patras, vorgestern. Handke reist mehrfach und mit ausgedehnten Aufenthaltsphasen, vor allem in den Herbst- und Wintermonaten 88, 89, durch das zentrale Hochland Spaniens und des andalusischen Südens. Dabei schaffen die Zeiträume längerer stationärer Unterkunft, einmal in Linares und dann nochmal in Soria, das jeweilige Schreibdomizil und den motivischen Hintergrund für die Arbeit an längeren Texten, wie in diesem Fall den ersten beiden in der Reihe der Versuche. Versuch über die Müdigkeit, Versuch über die Jukebox. Der Einfluss des Arabischen im Süden, die zerklüfteten Bergregionen am Rande der Meseta, die Erinnerung an die großen Figuren der spanischen Erzähltradition, lassen die Beschäftigung mit der iberischen Halbinsel in Handkes literarischem Kosmos zu einem Motivkreis eigener Art gerinnen. Die epische Ausgestaltung dieser Matière de Spagne durch romanisch-romantische Aventüren nimmt im Lauf dieser Aufenthalte immer schärfere Konturen an. Die damit verbundene Werkidee firmiert in den Notaten durchweg unter dem Arbeitstitel »Der Bildverlust«, auch wenn sich später aus diesem Material gleich mehrere Romanwerke entwickeln. Bei der Reise durch Galizien besucht Handke im Frühjahr 1988 Santiago de Compostela, den Inbegriff eines Zielorts religiöser Pilgerschaft. Über La Coruña geht es weiter bis an die vorgeschobenste westlichste Stelle der Atlantikküste, von altes her als die Säulen des Herkules bekannt. An der Torre de Hercules am äußersten Ende von Europa imponiert dem Beobachter eine Riesenwoge auf den schwarzen, schrundigen Felsen. Dieses Schauspiel geht um nichts Geringeres als das Strömen und Fließen der weißen Katarakte und Momentanwasserfälle vom Anfang und vom Ende der Welt. Das Räumliche wird zum zeitlichen Schwellenerlebnis, wie überhaupt in der Dramaturgie dieser Reisen, eine Vorliebe für Grenzlinien, Kontaktzonen, Randgebiete erkennbar wird. Der Norden Schottlands um die Küstenstadt Inverness und die Hebrideninsel Skye, Randgebiete auch sie, gehören ebenfalls zu den ausgiebiger bereisten Regionen. Dort hält sich Handke im Januar 1989 auf, nachdem er im Dezember in England einen längeren Zwischenaufenthalt eingelegt hatte, während sein Flugzeug weiter nach Norden unterwegs durch das Bombenattentat vom 21. Dezember 1988 über Lockerbie zum für alle Passagiere tödlichen Absturz gebracht wurde. Die Ankunft in England war Handke zuerst als Eintreffen in einem Wunschland erschienen. Das terroristische Attentat, dem er durch Glück entronnen war, machte ihn plötzlich vor allem zu einem Überlebenden. Der Flugverkehr ist freilich aus dieser Reiseform des sprunghaften Wechselns der Orte und Länder nicht wegzudenken. Sein Gegenstück sind die dezidierten Grenzgänge zu den Rändern hin, an Meeresküsten, vorgeschobene Cliffs und Engstellen, sei es am portugiesischen Turm von Belém in Erwartung der rückkehrenden Seefahrer, am Finisterre im Nordwesten der Iberischen Halbinsel, auf der Überfahrt von Kyle of Lochelsh zur Hebrideninsel Skye oder am Strand des englischen Seebads Brighton, wo Handke 2 Tage nach dem unheimlichen Englandflug am Weihnachtsabend wieder poetische Energie lädt. Die Selbstlaute der Brandung, das A und I des Anbrausens, das O, das E, das U seines Wegflutens, das Notizenbuch hier dafür offen gehalten, damit diese Brandung da hineinweht an diesem heiligen Abend jetzt. Mitte Februar 1988 bricht Handke von Amsterdam aus zu einer Reise nach Japan auf, die ihn zunächst in die Residenzstädte Tokio und Kyoto, dann auf die Nordinsel Hokkaido führt und mit einer neuen, fremden und doch irgendwie indianisch vertrauten Kultur in Kontakt bringt. Japan wird zu einer der faszinierendsten Erfahrungen während dieses 3-jährigen Reiselebens. Dem Pazifik zugekehrt, lässt sich an die geologische Perspektive des früheren Alaska-Erlebnisses anknüpfen, mit dem der japanische Boden durch eine Reihe von geografischen Verbindungsgliedern in Kontakt zu stehen scheint, zumindest aus der Sicht des über die Polargebiete sich nähernden Flugreisenden. Die Übergänge Erdschwellen gestern, vorgestern, wie aus den gefrorenen Vielecken des Treibeises in der Beringsee, von denen der Eisnebel aufstieg, aufgelöste Stücke Eises wurden und aus diesen dann die eisfreie offene See, das japanische Meer. Über Morioka gelangt Handke nach Aomori an die Straße von Hokkaido, wo er nach der Inbetriebnahme des großen Autotunnels noch am letzten Fährtag mit dem Schiff auf die nördliche Insel übersetzen konnte. In Aomori notiert der Besucher die augenscheinlichen Umstände und Einzelheiten, die auf die maritime Lage und Funktion dieses Fähr- und Fischereiortes hindeuten und die kleine menschliche Spur im allgemein bleibenden Bild. Die Tanghaufen und Gummistiefelstadt, überall Eisschollen, gestapelt zu Ziegeln fürs Fischkühlen. Andererseits auch hier, wie all überall, der verlorene einzelne Kinderhandschuh in der Gabelung eines kleinen Baums. Diese Skizzen und Impressionen wollen keine fertigen Geschichten sein, nicht einmal Bausteine des Erzählens. Sie verbleiben meist in einem unbestimmten, zeitlosen Präsens und verbinden sich im Text nur fragmentarisch, wie die sperrigen, kantigen Splitter eines Kaleidoskops. Ebenso wie das Unterwegssein, der permanente Wechsel der Ziele und Orte sich über die Jahre hin ohne festen Plan abzuspielen scheint, folgen auch die Notate keiner zusammenhängenden Aussageabsicht. In der demonstrativen Disparatheit der weit auseinanderliegenden bereisten Orte und der zeitaufwendigen Umständlichkeit, mit der sie jeweils erreicht werden müssen, unterzieht sich Handke einem strengen und langen Exerzitium der Entschleunigung. Ein möglicher Leitspruch für meine Art tun, arbeiten, sich gelassen vortasten, gib dir dabei immer wieder, das ist zu machen, die Ruhe des Zeithabens. Vor allem bestimmte von Handkes bevorzugte Arten der Fortbewegung werden in diesem Programm der unablässigen Selbsterziehung als heilsam betrachtet, weil in den Bussen im Lauf der Fahrt viel weniger auf die Uhren geschaut werde als etwa in den Zügen, heißt der Reisende, die Reinigung der Augen und der Seele durch das Fahren in Überlandbussen bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit besonders willkommen. Wiederum ist es die körperliche Nähe zum Erdboden und den Erdformen, die sich sowohl beim Busfahren wie beim Zu-Fuß-Gehen in besonderer Weise mitteilt. Mehrfach kommt der Autor auf die biografische Schlüsselstelle vom Herbst 1978 zurück, auch auf die Landschaftserfahrung im istrischen Karst, die dem Alaska-Erlebnis vorangegangen war. Mit dem Karst August 1978 hat mein neues Leben angefangen. nur dass ich es über das Schreiben, Gehen, Schauen hinaus nicht verwirklichen kann. Eine Dekade nach jener lebensgeschichtlichen Bruchkante ist die damalige Orientierungskrise schon zu einer tiefen, memorablen Kerbe in Handkes Werk biografischer Privatmythologie geworden, die zu einem Akt des Eingedenkens auffordert. Sein nächstes größeres Werk, immer wieder unter dem Titel Der Bildverlust gestellt, denkt der Autor sich als Erzählschwung der Begeisterung für die Orte der Erde, gleichsam als ein Nachformen ihres Reliefs in globaler Allgemeinheit. Obwohl der Reisende auf eine übergeordnete Agenda demonstrativ verzichtet, bewegt er sich in einem permanenten Spannungsverhältnis zwischen Beschreibung und Erzählen, zwischen Relief schwerer Örtlichkeit und Horizont erweiterndem Weltverkehr. Einerseits unternimmt Handke in jenen Jahren sein Reisen, um eine Handlung für eine Erzählung zu finden. Andererseits aber misstraut er dem sinnstiftenden grammatischen Lineargefüge des Erzählens zutiefst, da es den Phänomenen ihre unverrechenbare Konkretion raubt. Könnte der sogenannte Geist der Erzählung nicht auch eine Art Dämon sein? Ein Ausdruck der Angst vor dem Einzelnen, unzusammenhängenden, fragmentarischen? Eine Ausflucht, eine Feigheit? Ein Medium, das allüberall auf der Erde seine bzw. ihre Geschichte erzählt, kann nur ein mit der geologischen Elementargestalt des Planeten selbst verbundenes sein, wie es etwa die Omnipräsenz der Sandkörner darstellt, deren Mikrostruktur doch zugleich dem kundigen Blick von jeweils ganz unterschiedlichen Migrationshintergründen berichtet. Aus dem Fachbuch Sand, ein Archiv der Erdgeschichte, exzerpiert Handke die folgende Passage. Die Forscher haben im Experiment das Umherrollen von Sandkörnern am Grund eines Flusses oder in der Meeresbrandung mit rotierenden Hohlzylindern simuliert. Dabei stellte sich heraus, dass Sand über viele tausend Kilometer transportiert werden muss, bevor die Körner auch nur eine mäßige Rundung aufweisen. Die Kantigkeit des Sandes in den Flüssen Surinams zum Beispiel spiegelt die kurzen Transportwege wider. Die Sandkörner legen Zeugnis ab, deuten durch den Erhaltungsgrad ihrer ehemals ausgeprägten Kantigkeit auf zurückgelegte Schleifstrecken und Rundungsvorgänge. Sie werden damit zu einem natürlichen Vorbild für die ästhetische Erziehung des Reisenden und Schreibenden, für sein Erzogenwerden durch das Leben unterwegs. Handke gewinnt aus diesen Reisejahren ein Gestaltungsideal des doppelten Abformens der Erdoberfläche, nämlich sowohl durch die eigene bodennahe Fortbewegung über Höhen und Tiefen, glatte und gekerbte Felder hinweg, wie auch durch die nachzeichnende Deskriptionsfähigkeit des mitlaufenden Schreibens. Die angestrebte geografische Bodenhaftung lässt Handkes poetisches Modell in der Reise- und Erzählprosa seit den 80er Jahren als dasjenige eines metonymischen Diskurses deutlich werden, als kontingente Folge einer fortlaufenden, tendenziell nicht endlichen Reihe von Einzelformen und Nachbarschaften. Zu diesem Spektrum der Erdphänomene wird jeweils abformend hinzugereiht, was gerade kommt. Einstimmig vielsträngiges Erzählen. Mein Jahr in der Niemandsbucht. Dieser episch ausgreifende Roman, 1994 erschienen, schildert die geografische und landschaftliche Lage, in manchen Zügen auch die soziale Situation, in welcher sich Peter Handke seit Anfang der 90er Jahre selbst befindet. Der Ort des Schreibens und ein Hauptschauplatz des Beschriebenen befinden sich am Rande des Landschaftsbeckens östlich von Paris. Zunächst und vor allem entfaltet sich dieses Werk als eine Chronik des Hauses, Oikos, und der umgebenden Landschaft. Die Gliederung des in der Erstausgabe über 1000-seitigen Buchtextes umfasst 4 Hauptteile und insgesamt 12 Unterkapitel, womit bereits in formaler Hinsicht die Grundlage der astrokalendarischen Zeitordnung evoziert wird, die Aufteilung des Jahres in Monate und Jahreszeiten. 4 Hauptteile und 12 Unterkapitel. Mit der gleichsam als Fiktionsmotto vorangestellten Jahreszahl 1997, die vom Publikationszeitpunkt her gesehen in der Zukunft liegt und der auf die letzte Romanzeile folgenden Datierung Januar bis Dezember 1993, die wie eine Unterschrift den gesamten Text beendet und besiegelt, wird der Anspruch nochmals unterstrichen, genau einen Jahreslauf in seiner äußeren Erstreckung und inneren Umfänglichkeit nachzubilden. An der Übergangsschwelle zwischen heimischem Haus und ins Weite gehender Landschaft oder auch zwischen individuellem Erzählen und gemeinschaftlichem Reisebericht konstituiert sich die spezifische Gattungsform, die Handke in diesem umfangreichen Prosawerk seinem Untertitel nach als ein Märchen aus der neuen Zeit untertitelt anstrebt. In den Eingangsbemerkungen der Schwellensituation des Textes selbst erklärt die erzählende Ich-Figur: Diese Geschichte soll von mir nur unter anderem handeln. Es drängt mich, damit einzugreifen in meine Zeit. Und als Reisender, im Unterschied zu früher, könnte ich heute nirgendwo mehr eingreifen. So wie sich einem Orte, Gegenden, ganze Länder verbrauchen können, so hat sich das Unterwegssein, das Reisen mir verbraucht. Das schließt nicht aus, dass in meinen Aufzeichnungen auch eine Reise vorkommen wird. Zu einem großen Teil soll es eine Reiseerzählung sein. Diese wird sogar von mehreren Reisen handeln, zukünftigen, heutigen und dabei hoffentlich immer noch entdeckerischen. Allerdings bin der Held dieser Reisen nicht ich. Ein paar meiner Freunde sind es, die sie so oder so bestehen werden. Mein Jahr in der Niemandsbucht beschreibt den Wechsel von der Tagebuchform des individuellen Landschaftswanderers zum Rede- und Schriftgeflecht der pluralen Reiseerzählung. Was Handkes Ich-Erzähler-Figur Gregor Keuschnick als Double des Schriftstellers auf der Ebene einer poetologischen Absichtserklärung hier zu Anfang des Textes ankündigt, läuft auf eine Art kollektives Reisetagebuch hinaus, welches sich aus den Wahrnehmungen, Erlebnissen und Berichten einer um den Erdball verstreuten, getrennt reisenden Gruppe von Individualisten zusammensetzt. Schon seit dem Anfang des Jahres sind sie unterwegs, ein jeder von ihnen in einer verschiedenen Weltgegend, einer vom anderen, wie auch von mir hier oft durch Kontinente getrennt. Es weiß der Einzelne nichts von seinem mit ihm zugleich durch die Welt ziehenden Gefährten. Soweit also die Ausgangslage einer Versuchsanordnung, die den Horizont desjenigen, der sich mit starkem Possessivpronomen an die Spitze des Buchtitels setzt, zu überschreiten geeignet ist. Gregor Keuschnick als literarische Figur eingeführt durch Handkes Erzählung Die Stunde der wahren Empfindung von 1975, seinerzeit Mitarbeiter der Botschaft Österreichs in Paris, bekennt zu Beginn des neuen Werks auf eine abermalige und grundlegende Verwandlung seiner selbst aus zu sein. Der Protagonist erweist sich damit als intertextuelles Echo auch seines Namensvetters bei Kafka. Zur Vielschichtigkeit der Figur gehört zudem, dass sich in ihr ebenfalls der Autor Peter Handke spiegelt, indem er Gregor Keuschnick zum Schriftsteller macht und ihm einige persönliche Züge und Konstellationen aus der eigenen Lebensgeschichte unterschiebt. Was der Autor Handke, seinen Stellvertreter Gregor Keuschnick, in der Niemandsbucht ins Werk setzen lässt, ist der Versuch einer Weiterung. Diese Weiterung des Ichs soll gelingen, indem der Protagonist entfernte Freunde in seine Erzählung mit einbezieht und sich von ihren Geschichten durch das Jahr tragen lässt. Er will Chronist sein, sowohl des Jahres in der Gegend hier, als auch der Freunde im weiten Umkreis hinter den Hügeln. die entstehende kollektive Chronik folgt, was die Notate, Erinnerungen und Bemerkungen des Ich-Erzählers betrifft, in ihrer Sukzession dem gleichmäßigen Gang des Jahreslaufs, der aus den locker eingestreuten Monatsangaben und jahreszeitlichen Hinweisen als chronikalischer Untergrund des Erzählgefüges durchscheint. Insofern gleicht das Jahr in der Niemandsbucht einer Sequenz von kalendarischen Episoden. Im Wesentlichen aber geht es um ein literarisches Experiment, das die am Ort haftende Erzählform der Chronik, wie wir sie aus der Dorfchronik etwa kennen, um eine Reihe zusätzlicher, weit entfernter Perspektiven und Geschehnisse erweitert, sodass die sieben Figuren des aufgebotenen Kollektivs mit dem Ich-Erzähler aus der Niemandsbucht ein kommunizierendes System vernetzter Sensoren bilden. Dem gewählten Standort am Rande der Metropole kommt dabei die Rolle eines an viele Verbindungen zugleich angeschlossenen Knotenpunktes zu. Die Warte des Ich-Erzählers am Rand von Stadt- und Landschaftsbucht nimmt also durchaus die Funktion eines Zentrums wahr, von dem aus durch das netzförmige Gemeinschaftswerk der Eindruck globaler Gleichzeitigkeit evoziert werden kann. Etwas widersprüchlich beschreibt Gregor Keuschnick die angestrebte narrative Bewegungsform als eine Art Sternfahrt, wenngleich sie ja ohne den Charakter monozentrischer Zielgerichtetheit verlaufen solle. Es soll eine Geschichte meiner Gegend hier, meiner fernen Freunde sein. Dabei bin ich weder sicher, ob es meine Gegend noch ob jene Reisenden meine Freunde sind. In niemandes Bucht zu wohnen, mit leichter klanglicher Verschiebung, vielleicht sogar in niemandes Buch, ist das erwünschte Los der Hauptfigur, die ihr possessives Pronomen sogleich abschwächt und die Berichtskompetenz mit der Gemeinschaft ausgeschwärmter Miterzählender zu teilen bereit ist. Im weiteren Verlauf des Textes werden sieben Geschichten der sieben ausgewählten Mitwirkenden eingestellt, doch tritt der Ich-Erzähler seine Stimmführung bei der Wiedergabe der fremden Erlebnisse nicht ab, sondern gibt sie in eigener Person wieder, die Schilderungen der anderen teils im Modus erzählenden Berichts, teils in Dialogen und erlebter Rede ausgestaltend. Insofern kontrastiert die prätendierte vielstimmige Mündlichkeit einer im Freundeskreis geführten Unterhaltung mit dem der Progression des Textes zugrunde liegenden Vorgang des einsinnigen und vereinzelten Schreibens. Die einsamen Wanderungen des Chronisten sind gleichsam eine Werkstatt der linear voranschreitenden Niederschrift. Und in das Gehen und Schreiben der Hauptfigur sind die exzentrischen Korrespondenten als interferierende Verweise auf ein Außerhalb eingebettet, auf eine global zerstreute Stimmenvielfalt, deren Wiedergabe freilich je schon kompositorisch gebändigt ist und den Text eben nicht auseinanderlaufen lässt, sondern zusammenhält. Die Fahrten und Wanderungen der Freunde führen in unterschiedlichste Regionen der Erde, durchgleichen dabei die meisten Reiseziele und Aufenthalte den Stationen von Handkes ausgedehnten eigenen Reisen Ende der 80er Jahre, die wir schon kennengelernt haben, folgen die Eindrücke und Beschreibungen der Romanfiguren also den Aufzeichnungen aus der Sammlung Gestern unterwegs, die freilich erst gut 10 Jahre nach der Niemandsbucht offengelegt wurde. So bewegt sich der als Architekt benannte Figur durch die vereiste Winterlandschaft um das nordjapanische Morioka. Der Sänger ist im Norden Schottlands auf dem Weg von Inverness zu der Küste gegenüber der Hebrideninsel Skye. Der Sohn des Erzählers befindet sich auf seiner ersten Alleinreise im istrischen Hafenstädtchen Piran, wo ihn die Wellenbrechter in der Bucht an die ersten Schreibversuche des Vaters erinnern. Die Frau an der türkischen Südküste, der Pfarrer des Geburtsorts, zieht in Keuschnicks Kindheitslandschaft seine stetigen Kreise. Der Maler dreht in der spanischen Meseta seinen ersten Film. Hinzu kommt noch die Geschichte des Lesers, der auf der Suche nach dem zeitgenössischen Deutschland-Epos einen imaginären Reigen literarischer Schauplätze durchstreift und dabei lesend der Rundreise eines Schriftstellers folgt, die ein Werk Gregor Keuschnicks darstellt, auf das die Niemandsbucht 1993 zurückblickt und das im Rahmennarrativ der Moravischen Nacht eines Romans von 2008 als Handlungsmuster wiederkehren wird. Gregor Keuschnick ist inmitten dieses global gestreuten Netzes von Ortsreferenzen in seinem eigentümlich leer anmutenden Landschaftsraum auf betonte Weise allein. Trotz meiner Vertrautheit mit diesem Land, erreicht durch tagelanges Zu-Fuß-Gehen, Träumen und Gehen, mein Wahlspruch, von Vorstadt zu Vorstadt, über Berge und Täler, quer über Autobahnen und Schienenstränge, kenne ich doch beinahe niemanden da, habe ich in dem Departement, wie es sich in der Form eines Halbmonds um die Westhälfte von Paris legt, von Bourg-la-Reine und Fontenay-aux-Roses bis im Süden, bis hinauf nach Asnières und Clichy im Norden, keinen Freund. Der Niemandsbuchtbewohner befindet sich in einer selbstgewählten Exilheimat, in der sich die Infrastrukturgebilde der Zivilisation mit einer elementaren Ortsauflösung durch das Ozeanische vermengen. Wenn der Erzähler bemerkt, ein Teil dieser in die Wälder eingeschnittenen Zivilisationsfläche sei das Wasser eines schon seit Jahrhunderten bestehenden Teichs, so füllt sich die umrissene Halbmondform der Region in seinem Blick auf eine durchaus unmetaphorische Weise mit dem urzeitlichen Element der Meere an. Eines Nachts, so bemerkt er, sei ihm zum ersten Mal die ganze Gegend als eine Bucht erschienen, mit uns als dem Strandgut. Der im Zusammenspiel von Haus und Landschaft formierte Topos der Schwelle des Übergangsraums zwischen Innen und Außen wird in diesem Modell der Halbmondbucht aufgenommen und zu einer geräumigen Landschaftsvorstellung erweitert. Ganze westliche von Peripherie von Paris als Bogenlinie umfassend. Einem Parabolspiegel gleich stellt die Form der Niemandsbucht selbst eine Schwellenfigur dar, die es dem in ihrem Brennpunkt befindlichen Ich-Erzähler gestattet, inmitten seiner Einsamkeit sich für den unbegrenzten, erdumspannenden Raum der Vielen zu öffnen, die über den Globus verstreut unterwegs sind, für ihn unterwegs sind. Seine Verlassenheit also ist es, die den Protagonisten in die Lage versetzt, ein Gespräch unter den Fernsten zu führen. Mithilfe der Stationen, Verbindungswege, Schwellenorte entsteht ein mehrschichtiges, verzweigtes Erzählgebilde, zusammengehalten einmal vom Fortgang des Jahreslaufs und zum zweiten von den virtuellen Peilungsvorgängen, mit denen der Ich-Erzähler immer wieder imaginären Kontakt zu seinen Korrespondenten aufnimmt. Mit den Freunden zusammenzukommen, nicht bloß mit einem von ihnen, sondern mit mehreren, am besten mit allen, den in die Windrichtungen zerstreuten auf einmal, das ist mir inzwischen, abgesehen vom Lesen und Schreiben, das Höchste geworden. Alle, niemand. In der Niemandsbucht drinnen die Zuströme aller zusammen. Im Vorgang der Versammlung und Bündelung der einlaufenden Geschichten ist der gegenstrebige Befund der Zerstreuung und Distanz mitzudenken. Von einer Handlung im Sinne ereignisreicher, dramatischer Veränderungen ist im epischen Gang der Niemandsbucht wohl nur insofern zu sprechen, als die Spannung zwischen der vorgestellten Gemeinschaftlichkeit und ihrer tatsächlichen Fraktionierung erheblich ist und letztlich unaufhebbar bleiben wird. Als nach dem durchgegangenen Jahreslauf und wie zum feierlichen Abschluss des Erzählexperiments sich die fernen Freunde alle in der Niemandsbucht einfinden und in einem Gasthaus im Speiseraum der Auberge aux Seychelles eine festliche Runde bilden, erneuert sich dadurch die alte Erzählgemeinschaft der Novellentradition, wie sie aus Boccaccios Decamerone und anderen frühen Novellensammlungen bekannt ist. Hier nun bilden sie eine ideale, zugleich weltkundig und weltfremd anmutende Gemeinschaft pedestrischer Pilger. Nach und nach traten dann die Freunde zur Tür herein, einzeln, in kurzen Abständen, aus allen Himmelsrichtungen. Und keiner, soweit ich sah und hörte, zuvor entstiegen einem Gefährt. Vielen Dank.